Unicorn Connect. Mensch, Potenzial, Technologie.
Er ist Global Head des Consulting innerhalb der Concentrix, ein Fortune 500 Technologie- und Serviceunternehmen mit ca. 450.000 Mitarbeitern weltweit. Ursprünglich ein Outsourcing- und Callcenter-Unternehmen, erfindet Concentrix Kundenerlebnisse neu mit Hilfe revolutionären Technologien, unter anderem Automatisierung, Daten und natürlich KI. Raphael Higeler hat in Europa, Asien und in den USA Führungsrollen bei Tech-Konzernen wie Intel und Dell im Vertrieb, Marketing und Strategie inne gehabt und hat dann eine Startup, später Scale-Up, mit aufgebaut, die dann zu einer führenden Consulting-Freelancer-Plattform wurde. Herzlich willkommen, Raphael Higeler, beim Swiss Capricorn Podcast.
Grüße dich, Jakob.
Raphael, wie bist du das erste Mal in deinem Leben in der digitalen Welt angekommen?
Naja, meine Kinder sagen ja, ihr seid ohne Internet aufgewachsen. Und das ist tatsächlich so. Als ich in deren Alter war, so als Teenager, hatte mein Vater eine Rolle als IT-Leiter in einem deutschen Bauunternehmen. Und dadurch bin ich in Kontakt gekommen mit Computern sehr frühzeitig. Das waren noch so Notebooks mit zwei Floppy-Disk-Drives. Und im einen Floppy-Disk-Drive musste man die OS starten und mit der anderen Floppy konnte man verschiedene Applikationen nutzen. Und die hatten wir eben auch zu Hause dann stehen, diese Geräte. Und das war natürlich extrem spannend, dann so als Teenager ein bisschen rumzuspielen mit diesen Geräten. Und hatte dadurch eben eine sehr frühzeitige Erfahrung mit der digitalen Welt und den Möglichkeiten von IT-Infrastrukturen.
Also ein bisschen DNA der IT schon in dir drin, in der Familie.
Ja, ja, absolut. Und dadurch habe ich mir dann auch in Praktika zum Beispiel Unternehmen ausgesucht, die eben auch Technologieunternehmen waren. Ich hatte dann mit Microsoft und dann Intel Praktika gemacht, soweit so, dass ich dann so in den 90er Jahren für Intel eine Demo gemacht habe auf so einem großen Event, wo eben eine Führungsperson der Intel eine Präsentation machte und wir hatten also aufgestellt eine Technologie, die ProShare hieß, Intel ProShare, und das waren Videosysteme, also so kleine Kameras, damals nicht ganz so klein, die waren schon ein bisschen größer, aber man hatte ja diese Röhrenmonitore noch, das heißt, man konnte die gut draufstellen damals noch, und diese Videogeräte sollten also gezeigt werden dem Publikum, was man eben so als Arbeiter vor seinem PC mit einer Kamera machen konnte. Das war also, wie gesagt, Ende der 90er Jahren. Und viele haben sich halt gefragt, naja, warum braucht man sowas eigentlich? Und natürlich war so dieser Eindruck auch von einer, von dem Bild natürlich gar nicht so toll. Es war ja natürlich pixelig und das hatte man damals mit der Deutschen Telekom im Übrigen auch in Deutschland gezeigt, um ISDN zu zeigen. Da wurde ISDN eingeführt und man wollte eben zeigen, was kann man eigentlich alles so über diese neuen Datenübertragungsmethoden auch machen. Und natürlich für Intel interessant, weil diese ganze Videoverarbeitung natürlich auch viele CPU-Leistung braucht. Also es war eine Kooperation zwischen Intel und Deutsche Telekom. Und dann zeigt dann eben diese Kameras. Und wie gesagt, die Frage war, naja, was soll man eigentlich damit machen? Ist das wirklich so sinnvoll? Und heute sind wir natürlich alle vor unseren PCs an verschiedensten Videokonferenzen tagtäglich. Aber vor 30 Jahren war das noch so die Frage. Und wir reden ja noch über andere Technologien heute. Es ist immer so ein bisschen das Thema, was sind die Use Cases? Wozu braucht man das eigentlich?
Und Raphael, du hast ja bei globalen Tech-Konzernen gearbeitet, auch hast in Singapur gelebt, du hast in den USA gelebt. Was sind denn so die Herausforderungen bei globalen, internationalen Transformationsprojekten im digitalen Bereich?
Naja, deine Frage beinhaltet schon mal ein paar Herausforderungen. Also schon mal Transformation an sich ist schon mal eine Herausforderung für jedes Unternehmen oder jede Organisation. Internationalität oder global etwas auszurollen oder auch überhaupt schon mal zu entwickeln und auszurollen ist eine Herausforderung. Und natürlich die digitale Welt ist ja selber in dauernder Bewegung. Neue Plattformen, die entstehen, die ganze Cloud, die über die letzten 20 Jahre sich rasant entwickelt hat und auch ganze starre Strukturen aufbricht. isolierte Strukturen teilweise in Unternehmen, die mehrere isolierte Strukturen innerhalb eines Unternehmens haben. Und jetzt halt die Möglichkeit, mit Cloud eben an Daten ranzukommen, an die man sonst in Silos eigentlich gar nicht rankommen könnte. Grundlage natürlich dann auch wiederum für KI. Wie kann man KI einsetzen, ohne eine saubere Datenstruktur, Datenmodelle oder zumindest Zugang zu diesen Daten, ist eine ganz große Herausforderung. Also ich glaube, man muss auf der einen Seite eine Top-Down-Vision erstmal haben. Was ist das Ziel dieser Transformation, die du nennst? Wie kommt das zugute den Mitarbeitern, den Kunden, den Partnern, dem gesamten Ökosystem von einer Unternehmung? Und letztendlich, was ist die Roadmap? Wie kommt man dazu hin? Was sind die Bereiche, die angeschaut werden sollten? Technologie haben wir gerade schon gesagt, aber es sind People und Processes, die typischerweise ein Operating Model ausmachen. Und dieses Operating Model erstmal zu definieren, wie sieht es heute aus, wie soll es in der Zukunft aussehen und wie kommen wir in diese Zukunft rein, ist die eigentliche Herausforderung.
Das heißt also so ein Top-Down-Approach, ein Ziel definieren, was bringt es für Kunden und die jeweiligen Entscheidungsträger, eine Roadmap zu definieren und dann dieses People-Process nochmal genau zu analysieren, ne? Das ist wichtig.
Genau. Also zu People, um das mal zu illustrieren. Damals habe ich bei Dell gearbeitet und ich war also für die Sales-Strategie auch in Europa mit zuständig. Und ich hatte mich dann mit unseren Vertrieblern zusammengesetzt und die ganzen CRM-Systeme waren gerade neu. Mit vielen Möglichkeiten verbunden natürlich diese CRM-Modelle, also Systeme, die es halt ermöglichen, dann auf Kundendaten zurückzugreifen und schon mal Informationen zu sammeln und vielleicht auch für Nachfolger dann zu kodifizieren, was ein besonderer oder was ein Kunde halt an Besonderheiten hat für Wünsche und so weiter. Und das ist ja die Idee von diesen CRM-Systemen, dass das eben belegt werden kann. Und bei den Diskussionen fiel mir dann auf, dass die Kollegen so eigene Excel-Sheets hatten, in der sie dann halt Informationen eintrugen. Das haben sie halt vorher so gemacht. Mit ihrer eigenen Struktur, die hatten dann so ihre eigenen Felder drin und so weiter. Und da hatten halt ihre Kunden, mit denen sie interagierten und haben dann dort immer so wieder so ein paar Notizen gemacht, was dieser Kunde gerade irgendwie brauchte oder was ein Thema war und so weiter, um sich halt dran zu erinnern natürlich, ne, in dieser Relationship. Aber diese ganzen Daten wurden halt nicht in das CRM-System eingetragen. Also die Frage ist, naja, jetzt haben wir dieses CRM-System, was ist, wenn du morgen gehst? Dann hat das ja keiner mehr. Ja, aber gut, das kann ich ja dann noch übertragen. Mhm. Also das passiert natürlich da nicht. Ne? Oder das hat der Nachfolger in dem gleichen versucht dann auf das CRM-System zurückzugreifen und letztendlich hat halt die ganzen Infos nicht, die irgendwie mal angesammelt wurden. Also dieses Nutzen von Technologien, letztendlich people-mäßig extrem wichtig, dass die Leute auch einen Benefit dafür sehen, also Vorzüge für sich selbst und für ihre Kollegen und für die Mitarbeiter. Und erst dann wirklich sich dafür einsetzen wollen auch.
Das heißt also auch ein Bewusstsein bei den Mitarbeitern schaffen, wie man die Technologie nutzt oder wo auch der Nutzen der Technologie ist. Weil die beste Technologie nutzt ja nichts, wenn die Mitarbeiter es nicht nutzen.
Absolut. Ja, in genau diesem Beispiel wird es halt nicht so genutzt, wie es geplant ist. Das heißt, vom Plan her war das alles klar. Wir setzen ein neues System ein, die Leute müssen es halt ausfüllen. Das ist wichtig in der Beziehung mit den Kunden. Aber es ist genauso wichtig, dass der Mitarbeiter selber halt das auch als Tool sieht, das für ihn oder für sie dann auch relevant ist. Und wenn das nicht so ist, dann kann das noch so gut gemeint sein. Dann kann noch von top-down entschieden werden, jetzt machen wir das so. Da kann tolle Technologie eingeführt werden, die super funktioniert. Aber wenn die Leute nicht mitmachen, bringt es halt nichts.
Das heißt also, da immer auch die Mitarbeiter mitnehmen auf die Reise.
Ganz genau, ja. Und ich glaube, gerade in dem Operating Model Design, also wenn wir zum Beispiel bei der Concentrix Consulting sowas machen, dann versuchen wir erstmal auch die Rahmenbedingungen, die As-Is-State, wie sieht es eigentlich heute aus, was funktioniert nicht, uns anschauen und dann auch zusammen mit dem Team selber nicht nur mit irgendwelchen Entscheidungsträgern, sondern auch Frontline uns die Operations anschauen, wie sind heute eigentlich die Kundenerlebnisse durchgeführt von den verschiedenen Mitarbeitern, sei es im Callcenter, sei es durch die Website oder durch Apps. Viele Unternehmen haben ja verschiedene Kanäle letztendlich, mit denen sie mit ihren Kunden umgehen. Das schauen wir uns also alles an und dann versuchen wir halt zusammen ein Operating Model neu zu entwerfen, das relevant sein kann für ein besseres Kundenerlebnis letztendlich.
Raphael, ich würde gerne ein bisschen über Gen AI reden. Wie kann man innerhalb so Konzernen, gerade in diesen Riesenkonzernen, Skalierungseffekte erstellen, erzielen mithilfe von Gen AI? Was sind da so deine Erfahrungen?
Ja, ich glaube, wir sind allgemein noch an dem Stadium Skalierung, Fragezeichen. Wir sind ja gerade zusammen gestern bei diesem Event gewesen, wo also auch natürlich über Gen AI gesprochen wurde. Es wird viel ausprobiert in verschiedensten Bereichen. Also wir von der Concentrix her schauen es ja typischerweise den Kunden an, also die Interaktion mit den Kunden. Da können wir gerne noch ein paar Details zu erzählen, wie wir als Concentrix auch über Gen AI nachdenken und was wir da alles machen. Aber viele Unternehmen, die Maschinenbau, die Fabriken haben oder auch Finance-Funktionen, HR-Funktionen, also verschiedenste Funktionen im Unternehmen, die einfach ausprobieren heute. Ja, was kann Gen AI für sie machen? Es muss ja nicht übrigens Gen AI sein, sondern allgemein Automatisierung. Es gibt eine ganze Anzahl von Möglichkeiten, um auch Prozesse effizienter zu gestalten, schneller zu machen, Aufgaben zu übernehmen zu lassen von Technologien. Und natürlich ist da KI ganz besonders interessant. Aber darauf deine Frage zurückzukommen, also schon viel ausprobieren, ja, diese Proof of Concepts. Wir haben auch mal eine Umfrage gemacht von unseren Kunden her. 6 bis 7 von 10 POCs führen zu nichts. Und ist natürlich die Frage, warum? Ja? Aber es ist halt oft so, dass die sehr lokal eingesetzt werden. Viele versuchen ja jetzt, sich zu projizieren, wir müssen auch Gen AI machen. Ja? Und ein CEO sagt halt seinen Truppen, alle müssen jetzt mal ausprobieren und mal schauen und so. Ne? Und das triggert natürlich viele, viele Versuche. Aber wenn die Versuche halt in dem Sinne nicht ganz klar definiert sind, wenn sie nicht ein Ziel auch haben und, wie du schon sagst, letztendlich schon im Sinne haben zu skalieren, dann sieht man halt die Effekte auch nicht wirklich. Ist jetzt dann der Schluss zu sagen, es bringt ja nichts, ist natürlich vorzeitig. Es kann halt in diesem POC vielleicht nicht so klar sein, dass da wirklich ein Benefit rauskommt. Aber vielleicht war halt die Datenlage nicht so toll, wie wir vorhin schon sagten. Oder es waren nicht genügend Funktionen mit involviert. Oder es war nur in einem Silo angesehen. Und das hat halt nicht viel gebracht, weil letztendlich die anderen Komponenten nicht mit beeinflusst wurden durch die Einführung von KI. Und dementsprechend ist es die Challenge jetzt, glaube ich, für viele Organisationen, diese Versuche, diese Pilote, also Pilot Projects und POCs auch ein bisschen zu steuern und zusammenzuführen und zu schauen, welche können auch miteinander interagieren, um halt da wirklich Effekte rauszubekommen, die viel wichtiger sein würden fürs Unternehmen, als jetzt nur mal ein kleiner Versuch hier im Kundenservice oder da mal in Finance oder hier mal für eine Produktionsfragestellung.
Du hast ja jetzt die Perspektive auch von globalen Konzernen. Siehst du auch eine Chance für kleinere Unternehmen, dass die profitieren mithilfe von KI, um Prozesse effizienter zu gestalten?
Ja, absolut. Also kleinere und mittlere Unternehmen können davon enorm profitieren. Die Möglichkeit, Intelligenz aufzubauen aufgrund von Datenmodellen, die halt jetzt verfügbar sind, die viele Großunternehmen sich ja über viele Jahrzehnte auch zusammengesammelt haben und Wissensbasis, Knowledge Basis sich aufgebaut haben, die sind ja jetzt verfügbar durch die LLMs in verschiedensten Formen. Und kleinere, mittlere Unternehmen können also darauf zurückgreifen, weil sie vielleicht die Zeit noch nicht hatten, sowas selber aufzubauen, beziehungsweise nicht die globale, internationale Reach jetzt gehabt hätten, um die solche Datenmodelle oder Datenbasen halt aufzubauen. Und darauf können sie jetzt zurückgreifen mit eben KI-basierten Technologien, die halt das Ganze vereinfachen können und gleichzeitig eben auch sich überlegen können, ob sie dadurch gewisse Abläufe oder Prozesse halt selber gar nicht machen mit Mitarbeitern, sondern eher gleich technologiebasierend und dadurch auch Kosten sparen können, beziehungsweise sich auf das fokussieren können, was wirklich für deren Kunden letztendlich am wichtigsten ist. Und wir als Concentrix sind ja auch gerade im Outsourcing-Bereich technologiebasiert, datenbasiert, beratungsbasiert schon viele Jahre tätig und wir ermöglichen also auch unseren Klienten letztendlich sich auf das zu fokussieren, was am meisten Wert stiftet für ihre Kunden. Ob das jetzt ein B2B-Kunde ist oder ein B2C, ist egal. Es geht darum, dass letztendlich der ein Mehrwert geschaffen werden muss für einen Abnehmer von einem Produkt oder von einer Dienstleistung.
Das heißt, der Kunde kann mit Hilfe von KI mehr auf wertstiftende Maßnahmen fokussieren, also das heißt Beziehungsmanagement zum Beispiel mit dem Kunden oder Kundenservice, dass der Kunde oder dein Unternehmen mehr auf das fokussiert.
Ja, ganz genau. Also zum Beispiel einer unserer Klienten ist ein online-digitale Marketplace. Und die haben natürlich auf der einen Seite die Endkunden, die halt die Produkte dann auch kaufen über ihre Plattform, und auf der anderen Seite eben die Anbieter von den Produkten. Und da gibt es natürlich Interaktionen und Transaktionen, die da passieren. Und viele sind eigentlich relativ einfach abzubilden. Fragestellungen zu, ist das wirklich das Produkt da oder ist es verfügbar oder ist der Preis gerechtfertigt, ist es ein echtes Produkt und so weiter, ist relativ einfach abbildbar über auch technologiebasierte Systeme, die auf solche Anfragen antworten können. Also eine Segmentierung auch durchzuführen, sowohl von den Kunden als auch von den Anbietern zum Beispiel, ist so eine Fragestellung, die sich erstmal gestellt hat für unseren Klienten. Ja. Und dann eben aufgrund dessen kann man entscheiden, gewisse Sachen auch selber zu machen, natürlich intern. Manche Sachen kann man vielleicht gar nicht mehr, muss man nicht mehr intern machen, sondern die kann auch ein Outsource übernehmen, wie zum Beispiel eine Concentrix. Und manche können halt einfach technologisch über Technologie abgebildet werden, ne, durch automatisierte Systeme, aber eben nicht die Drücke 1, Drücke 3, Drücke 5, wo man sich dann durchhangeln muss, sondern einfach durch eine Konversation, ne, durch die virtuelle Agenten, die auf Anfragen halt antworten können und dann tatsächlich auch eventuell das übergeben müssen auf einen echten Agenten auf einer menschlichen Ebene, weil die Fragestellung zu komplex ist oder gewisse Bestandteile hat, die halt so ein System nicht abbilden kann.
Das heißt dann auch mehr auf komplexere Aufgaben, dass Menschen dann übernehmen und dann, wo dann halt eine individuelle Betreuung dann wichtiger ist.
Ja, und eine empathische auch. Empathische. Also es ist ja schon so, also wir haben auch Daten gesehen von Gen Z, die zu 65% antworten, sie möchten eigentlich gern mit Menschen reden. Ja. Das kann natürlich auch im Fall von verschiedenen Produkten oder Kontexten ein bisschen unterschiedlich sein, auch für die, aber prinzipiell eigentlich schon gerne interagieren.
Also Mensch wird immer noch gebraucht, sozusagen.
Mensch wird gebraucht und deswegen sehen wir eigentlich als Concentrix auch dieses hybride Modell als genau das Richtige. Dass man das genau abschätzen kann, was es einem für den Kunden dann wirklich wichtig in der Interaktion, das Empathische, das Verständnis, teilweise auch vielleicht komplexere Fragen oder zumindest transverse Fragen, die man so als auch Maschine vielleicht dann nicht genau beantworten kann. Aber der Drang dazu, Optimierung durchzuführen, wo es eigentlich nicht unbedingt sein muss, beziehungsweise wo eigentlich Technologie sogar viel, viel schneller sein kann und sogar bessere Antworten liefern kann, als vielleicht ein Mensch das könnte.
Ja, spannend. Ich würde gerne mal ein bisschen über den Arbeitsmarkt, das ist ja unser Thema, gerade bei Swiss Capricorn, Raphael, wenn du erlaubst. Ich würde mal gerne deine Perspektive hierzu auch hören. Was denkst du, müssen Mitarbeiterkandidaten heutzutage mitbringen, um sich, gerade weil Technologie sich so schnell verändert, um fit zu bleiben im Arbeitsmarkt? Was ist da deine Meinung?
Ja, nicht einfach. Also meine Kinder sind also jetzt so in dem Alter, Anfang des Studiums, Ende der Schule, wo natürlich die Auseinandersetzung mit vielen dieser Fragestellungen, gerade der KI, prävalent ist. Ne? Und die reden also auch da natürlich in der Schule und in dem Studium sehr stark darüber, obwohl es natürlich da nicht viele Antworten gibt. Aber grundsätzlich muss man sich damit auseinandersetzen. Das ist immer der erste Punkt. Ignorieren bringt nichts, sondern sich reinversetzen, zu verstehen, wie sowas, was das bringen kann. Genauso unser Gespräch ja jetzt bis jetzt zu, was sind so Vorteile, was sind vielleicht Fragestellungen, was funktioniert, was nicht und so weiter. So ein gewisses Grundverständnis zu entwickeln für technologische Fragestellungen und auf der anderen Seite einfach ein Interesse zu haben dafür. Und so diese Curiosity, ja, zu entwickeln, was kann das dann eigentlich bringen? Ja? Und zwar nicht nur als unrealistische Vorstellung, jetzt irgendwie, jetzt ist alles anders und ich habe morgen keinen Job mehr oder auch Angst irgendwie zu entwickeln, sondern im Gegenteil, was sind denn so die Chancen, die sich da auch jetzt abbilden, auch von der Wahl von sei es von Studien, sei es von den ersten Praktika, von den ersten Jobs. Ich glaube schon, dass sich auch gerade die jüngeren Menschen sich dafür interessieren könnten, Jobs anzunehmen, die halt komplexe Bestandteile, Verarbeitung von verschiedenen Sourcen, also Quellen von Informationen zu vernetzen und sozusagen einen Gedankensprünge machen zu können und sich da auch immer wieder selber herausfordern, zu verstehen, wie Sachen zusammenhängen und was sind eigentlich auch Konsequenzen von etwas. Ne? Weil tatsächlich wir heute auf der KI-Seite ja schon eher auf der Ebene sind, Sachen zusammenzuführen, die schwierig sind, zusammenzuführen.
Also so ein vernetztes Denken ist hilfreich und auch so eine grundoptimistische Offenheit für neue Technologien. Und dann auch eben diese Neugierde, auch was Neues auszuprobieren. Genau. Ja. Offenheit dann auch, spüre ich daraus.
Die Offenheit und wir werden durch viele Transformationen durchgehen, auch im Arbeitsmarkt. Die letzten, wenn du mir diese Frage gestellt hättest, jetzt vor 10, 15 Jahren, hätte ich dir gesagt, naja, vielleicht so eine Softwareentwicklung wäre eigentlich eine ganz spannende Ecke. Wo wir heute mit Low-Code, No-Code konfrontiert sind und natürlich der Fähigkeit, gerade von der KI, solche Sachen auch selber zu machen. Und das wird dann Frage, ist das wirklich noch ein Job der Zukunft? Ja, dann kann man auch fragen, ist es vom Design her, von teilweise kreativen Thematiken? Aber das sind ja oftmals so Einzelbestandteile. Und wenn ich das eben als Mensch weiterhin schaffen kann, auch diese übergreifenden Themen rauszuhören, rauszusehen, zu verarbeiten, und nicht einzelne Aufgaben, weil einzelne Aufgaben werden wahrscheinlich von vielen Plattformen und KI-Systemen übernommen werden können. Ob sie es genauso gut übernehmen oder nicht, das ist mal eine andere Frage, aber zumindest können sie übernommen werden. Und was die halt, glaube ich, noch nicht wirklich schafft, außer wir gehen zu Artificial General Intelligence, ist eigentlich diese Vernetzung, ne, und diese transverses Denken zu verschiedenen Informationsquellen und natürlich das Empathische. Ja, das wird natürlich immer bleiben, dass der Mensch gerne mit dem Menschen redet und sich austauscht. Und Jobs, die halt so eine Komponente haben, werden für Systeme schwieriger sein zu übernehmen.
Was denkst du denn, können Unternehmen tun, um attraktiv zu bleiben für Kandidaten? Also zum Beispiel jetzt so ein Konzern, dass er gute Mitarbeiter hält. Was gibt es denn da für Möglichkeiten?
Ja, also viele Thematiken, die sicherlich so mit dem Arbeitsstil, Life-Work-Balance, Remote Working oder die Möglichkeit, auch ein Büro zu haben, zu interagieren mit Kollegen, aber auch von zu Hause zu arbeiten oder off oder remotely. Das sind so Basisgrundsteine, glaube ich, die heute einfach erwartet werden, auch von Talenten. Ich glaube, die Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln, zu lernen, neue Impulse zu bekommen, auch durch den Arbeitgeber, sei es jetzt mit neuen Rollen oder mit formalen Trainingsprogrammen und Schulungssystemen, Online-Systemen. Da gibt es ja viele, viele Möglichkeiten. Also bei der Concentrix zum Beispiel versuchen wir, den Mitarbeitern so Know-how-Sessions immer wieder anzubieten. Das ist so eine 1,5 Stunden, vielleicht alle 3-4 Wochen mal. Da kann jeder reinrufen, das sind so Zoom-Calls oder Teams-Calls, in denen dann verschiedene Themen einfach angepriesen werden und ne, das haben wir jetzt Neues gelernt oder hier ist eine neue Technologie, die wir einsetzen intern oder das ist das, was wir zusammen mit einem Partner machen. Verschiedenste Bereiche und immer wieder halt neue Impulse auch zum Denken geben, zum tagtäglichen Geschäft. Und ich glaube, dass dieses ein spannender Arbeitgeber zu sein, in der ich auch herausgefordert werde und neu denken kann und auch einen Eindruck habe, dass da ein Wille vom Unternehmen da ist, das Unternehmen selber weiterzuentwickeln und auch die Mitarbeiter zu entwickeln, damit das eben auch zusammen geschehen kann.
Was denkst du denn, welche Jobs werden wegfallen, welche bleiben und welche werden neu geschaffen?
Ja, wie gesagt, also Jobs, die einzelne Aufgabenbereiche haben. Das ist schon sehr fraglich, inwiefern das nicht auch übernommen werden kann von KI-Systemen. Das kann man jetzt nicht verallgemeinernd sagen. Das hängt von der Industrie ab, das hängt von den Funktionen ab und so weiter. Aber es ist klar, dass repetitive Aufgaben im Backoffice oder in verschiedenen auch in Kundeninteraktionen, die eher, sag ich mal, weniger wertschöpfend sein können. Also einfaches Beispiel, wo ist denn mein Paket, wenn die Frage kommt. Ja, das kriegen wir natürlich auch für unsere Klienten oftmals, dass dann halt solche Anfragen tagtäglich kommen und wir halt versuchen, durch Einführung von Technologien eine Call Deflection zu machen, ne, dass man sich Self-Serve haben, dass man sich selber bedienen kann auf einer Webseite mit hier, da ist meine Frage und ich kriege halt eine Antwort dazu, aber eben nicht irgendwie eine Frage-Antwort-Katalog, sondern ein dynamisches System. Ne? Das ist ein KI-basiertes System, das halt Informationen raussuchen kann aus verschiedenen Ecken und so weiter. Also das ist so ein Beispiel, wo halt so eine Aufgabe übernommen werden kann, eigentlich durch Systeme und wahrscheinlich sogar besser, als das ein Mensch machen würde.
Also repetitive Aufgaben, Backoffice-Aufgaben und einzelne Aufgabenbereiche. Welche, denkst du, bleiben oder werden sogar neu geschaffen? Was denkst du?
Ja, also zum Beispiel Prompt Engineering. Ja, also ich kann mir vorstellen, dass Prompt Engineer ein echter Job sein könnte. Ja, weil das ist gar nicht so einfach, eine KI auch das machen zu lassen, was man gerne auch als Resultat haben würde. Für einfache Abfragen ist das natürlich recht strukturiert. Mhm. Da kann man auch Beispiele sich übernehmen. Aber wenn ich wirklich eine KI voll ausschöpfen möchte und halt Insights generieren möchte durch die verschiedenen Knowledge Bases, die ich vielleicht im Unternehmen da habe oder außerhalb des Unternehmens, die zusammenführen möchte und gewisse Parameter angeben möchte oder halt Vorgaben gebe, wie die Intensität sein sollte von den Antworten oder die Credibility und so. Das sind schon Sachen, die gar nicht trivial sind. Ja, und das könnte vielleicht sogar ein Job sein.
Prompt Engineering.
Genau.
Sehr gut, dann weiß ich, womit ich mich beschäftige. Ich würde gerne dich nochmal zur Selbstreflexion etwas fragen. Was ist deiner Meinung nach deine Superpower, der Bereich, in dem du besser bist als andere?
Ja, besser als andere bin ich nicht ganz sicher, aber zumindest Sachen, die mich selber interessieren oder die ich ganz gerne auch mache. Also zum Beispiel eine Strukturierung. Ja, ich bin eigentlich persönlich, glaube ich, recht strukturiert. Das hilft mir auch, so Szenarien mir zu überlegen für die Zukunft. Ich bin jetzt kein Wahrsager, aber zumindest sich gewisse mögliche Entwicklungen zu überlegen, sei es im privaten Bereich oder im professionellen Bereich, ist natürlich die Grundlage erstmal, ein Problem Statement richtig aufzusetzen, sich zu überlegen, wie strukturiere ich die Fragestellung, was sind die verschiedenen Antworten oder Ansätze, Hypothesen, die ich zu diesen verschiedenen Problemstellungen auch mir aufsetzen kann und wie würde sich das zusammenfügen in einem gewissen Szenario. Ist also eine spannend, das mal ab und zu durchzugehen für sich selbst und zu überlegen. Und ich glaube, das ist eine Sache, die ich einfach auch ganz gerne mache.
Gibt es eine Persönlichkeit, die du besonders bewunderst oder vielleicht eine Eigenschaft von einer bekannten Persönlichkeit und warum?
Ja, es gibt viele Frauen und Männer, die ich sicherlich auch als Rollenmodelle und als Persönlichkeiten auch für meine eigene Entwicklung so ansehen würde. So als Beispiel im professionellen Umfeld habe ich Andy Grove auch persönlich mal kennengelernt bei Intel, als ich da angefangen habe. Da ist man so als junger Berufsstarter natürlich auch sehr begeistert von Anfang an. Und wenn man das so sieht und die ganze Welt des Unternehmens mal kennenlernt. Und Intel war natürlich damals in diesen 90er Jahren ja auch ein unglaubliches Powerhouse, ne, für die gesamte Technologiebranche. Und der Andy Grove war halt der war der CEO und der hat eine Vision mit sich gebracht, eine Präsenz. Ich habe den also auf so Events dann auch kennengelernt oder auf on stage, wie er dann auch seinen Mitarbeitern Sachen mitgegeben hat. Und der hat immer eine ganz klare Vision gehabt. Hat ja dieses Only the Paranoid Survive.
Das war sein bekannter Spruch.
Das war ein sehr bekannter Spruch, den er auch gerne immer wieder rausbrachte und sozusagen seinen Leuten immer wieder das mitgegeben hat. Wir leben in einer Welt des Umbruchs, aber es ist nicht ein Umbruch, sondern es ist ein kontinuierlicher Umbruch irgendwie. Und man muss sich immer neu adaptieren, neu überdenken, Szenarien entwickeln. Wir haben gerade über Szenarien geredet. Das hat er mir auch so mitgegeben. Ja. Nicht in einem persönlichen Gespräch, aber einfach durch seine Präsenz und seine Persönlichkeit, die er eben in diesen verschiedenen Foren auch gegeben hat und gezeigt hat, sehr inspirierend.
Wäre das auch dein Lebensmotto, das von Andy Grove, sodass nur die Paranoiden überleben, oder hast du ein anderes Credo, Motto oder Leitsatz, nach dem du lebst?
Ja, also ich sehe da lieber ein anderes Credo, und das ist Optimismus. Das mit den Paranoiden hat natürlich so ein bisschen eine Konnotation, die vielleicht ins Negative gehen könnte. Ich denke da lieber an Optimismus. Ne? Und ich bin ja auch damals in Westeuropa aufgewachsen. Da hatten wir ja auch viele Fragestellungen. Also heutzutage gibt es viele Herausforderungen für uns als Menschen, für uns als Gesellschaften, sei es von Konflikten her, sei es in politischen Bereichen her, auch in wirtschaftlichen Thematiken. Wir haben über KI vorhin geredet, Technologieentwicklungen, die halt auch Fragen aufwerfen. Ne? Und wie gesagt, ich bin halt in einer Welt aufgewachsen, so in den 80er Jahren, die halt auch noch durch den Kalten Krieg beeinflusst wurde. Ne? Und dann ist die Mauer gefallen. Und dieser Optimismus, dass das passieren kann und dass es auch Lösungen gibt für viele der Fragestellungen, die wir heute haben, glaube ich, darum muss man sich dran festhalten.
Als abschließende Frage, Raphael, würde ich dich gerne fragen, wie würde KI dein Leben in 2 Jahren verbessert haben?
Ja, also ich glaube, dass die KI-Möglichkeiten noch gar nicht wirklich verstanden sind, erstmal. Also ich freue mich dann auch Teil von dieser Entwicklung jetzt zu sein. Wir sind voll drin. Ich sage auch meinen Kindern, es ist eine tolle Zeit, da mitzulaufen, mitzugestalten, mitzuverstehen. Das können wir noch gar nicht sagen. Denk dran, als das Smartphone rausgekommen ist, wer hätte gedacht, dass unser gesamtes Leben letztendlich in so einem kleinen Gerät heutzutage irgendwie mit uns rumkommt. Ne? Und ich glaube, das ist die gleiche Situation. Aber ich sag mal, die Verbesserung ist halt gewisse Thematiken einfach zu regeln. Ich habe gerade meine Arztpraxis am Anfang der Woche angerufen, um einen Termin auszumachen. Und da ist also der Alfons, Virtual KI-Agent, hat dann abgenommen, ne? Und hat eben gefragt, was mein Thema wäre und was ich gern hätte und so. Und dann habe ich halt das einfach so Natural Language kurz erklärt. Und am Ende sagte dieser Agent, Virtual Agent, eben, ja, vielen Dank, das wird dann weitergeleitet und man kommt auf sie zurück. Also bis jetzt noch niemand auf mich zurückgekommen. Ich hoffe mal, es wurde verstanden, worum es eigentlich ging. Ich muss es einfach mal hoffen, dass dieses System das dann auch wirklich gut verarbeitet und halt verstanden hat, was eigentlich mein Anliegen war. Aber wenn das funktioniert, ist es natürlich toll. Anstelle eben 10 Minuten in der Leitung zu warten, bis jemand mal abnimmt oder es ist halt nicht die Öffnungszeiten und so weiter. Das ist natürlich schon gut, ja. Und das ist das Leben einfach vereinfacht in vielen Bereichen, die halt heutzutage einfach zäh sind, mühsam sind und sehr gut übernommen werden könnten durch Technologielösungen.
Absolut. Raphael Hegeler, Global Head Consulting bei der Concentrix. Vielen Dank für das Gespräch, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg und freue mich natürlich auf das nächste Gespräch.
Super, vielen Dank, Jakob.
Potenzial, Technologie.